Papa war schon vor der Predigt eingeschlafen. Und die wachte dann auf, als es total dunkel war. Sie hört die Stimme von dem Prediger, aber sie sieht ihn nicht. Und plötzlich kreischt sie mitten in die Menge rein: Liebe Geschwister, betet für mich, ich bin blind. In unserem Predigttext heute lesen wir auch von einem Kirchenschlaf und der hat noch schlimmere Folgen. Das Hören von Predigten hat offensichtlich immer gewisse Risiken und Nebenwirkungen. Bei mir könnte es eher heute so sein, dass ich predige und plötzlich meine Stimme weg und ich tue so, als ob ich weiterrede. Und mancher von euch könnte meinen, bin ich jetzt taub, weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist. Aber ich möchte noch zu Anfang mit uns beten, dass das Hören von Gottes Wort heute Morgen bei jedem von uns gute Folgen hat. Stehen wir dazu auf, ja. Vater, ich möchte Danke sagen, dass wir immer wieder auch zusammen Sonntag für Sonntag unter dein Wort kommen dürfen, um zu hören. Herr, und es soll nicht so sein bei uns, dass es schlimme Nebenwirkungen hat, sondern positive Auswirkungen. Und ich möchte dich bitten, dass du in die Herzen der Geschwister hineinsprichst. Herr, dass du auch unten bei den Kindern hilfst zuzuhören, dass sie merken, das hat mit meinem Leben zu tun. Herr, und so danke ich dir, dass du jetzt beim Reden und beim Zuhören hilfst. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte den Text weiterlesen in unserer Predigtreihe in Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20 ab Vers 1. Nachdem sich aber der Tumult gelegt hatte, der Tumult, von dem haben wir letzte Woche gehört, in Ephesus, durch den Silberschmied Demetrius. Nachdem sich dieser Tumult gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zu sich. Und als er Abschied von ihnen genommen hatte, zog er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und er brachte dort drei Monate zu, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia Sopater von Beröa, von den Thessalonikern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus. Diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede aus bis Mitternacht. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Und ein junger Mann namens Eutychus saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Sie brachten aber den Knaben lebendig herbei und waren nicht wenig getröstet. Das Erste, was mich hier bei diesem Text wieder beeindruckt, ist die Nüchternheit, wie der Lukas schreibt. Das Ganze liest sich wirklich wie ein Augenzeugenbericht. Und dieser Augenzeugenbericht, der lebt von Ortsangaben, von Zeitangaben, von Namen von verschiedensten Personen. In seiner Einleitung zum Evangelium über Jesus schreibt der Lukas schon: Lieber Theophilus, alles, was ich dir schreibe, ist echt. Es sind Tatsachenberichte von Augenzeugen. Und das merken wir hier auch in diesem Text. Es geht hier nicht um theologische Konstruktionen. Davon lesen wir in den Briefen Und trotzdem können wir aus der Apostelgeschichte wichtige Wahrheiten für uns als Gemeinde ableiten. Und so möchte ich den Text heute Morgen nicht überschreiben, wie er im Gemeindeblatt steht, Reisedienst und Gottesdienst, sondern Kennzeichen einer wachsenden Gemeinde. Jetzt dürfte der erste Schriftzug kommen. Kennzeichen einer wachsenden Gemeinde. Was kennzeichnet eine lebendige, wachsende Gemeinde? Und es ist ganz einfach. Ich habe es abgekürzt mit BZA. BZA im Deutschen ist die Abkürzung für Bundesbahnzentralamt. Nun, eine Bundesbahn gab es zur Zeit von Paulus noch nicht. Aber der Apostel und seine Begleiter waren auch ohne die Eisenbahn enorm beweglich. Und damit bin ich beim ersten Punkt. B steht für beweglich. Ein Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde ist Beweglichkeit. Und zum einen sehen wir diese Beweglichkeit vor allem bei Paulus. Vers 2 und 3 nochmal. Und nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Eigentlich sollte jetzt eine Karte kommen, wenn es nicht klappt, dann lassen wir es wieder weg. Ist nicht so schlimm. Okay, das ist schon zu, ja, genau. Die ist klein und nicht so gut von der Qualität. Aber das, was wir hier sehen auf der rechten Seite, ist irgendwo Ephesus. Von dort reist er ab. Und er durchzieht jetzt die ganze Gegend, den ganzen Schlauch um das Meer herum, bis nach Korinth, bis hinunter nach Griechenland. Das waren viele beschwerliche Kilometer zu Fuß. Und der Lukas fasst es zusammen in einen Satz und er sagt, nachdem er jene Gebiete durchzogen und sie mit vielen Worten ermahnt hatte, kam er nach Griechenland. Und dort in Griechenland verbringt er jetzt 3 Monate zum Überwintern. Aber während dieser Zeit, und das lesen wir in den Briefen von Paulus, da gibt's viel zu regeln, viel zu ermahnen, viel zu klären in der Gemeinde in Korinth. Und außerdem schrieb er in dieser Zeit den Römerbrief. Dann aber in Vers 3, als die 3-monatige Winterpause vorbei war, als die Schiffe wieder fahren auf dem Mittelmeer, während dieser 3 Wintermonate fuhren keine Schiffe, da drängt es ihn nach Jerusalem. Und er geht nach Korinth, will das erste Schiff nehmen, es abfährt nach Syrien im Norden von Israel. Und dann heißt es, und da ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Er entschließt sich kurzerhand, ich gehe den anderen Weg. Der Grund, warum er nach Jerusalem wollte, diesen Grund finden wir in Römer Kapitel 15. Da sagt er, in Römer 15 ab Vers 25, nun aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Griechenland gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig. Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind auch sie verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich weiterreisen über euch nach Spanien. Merkt ihr was von der Beweglichkeit des Paulus? Der gute Mann war zwischenzeitlich auch über die 50 Jahre alt. Und jetzt will er im Auftrag der Gemeinden den notleidenden und verfolgenden Christen in Jerusalem eine Spende überbringen. Die Gemeinden dort in Mazedonien, in Griechenland haben gesammelt. Aber wenn er diese Spende überbringt, dann musste er in Jerusalem selber mit dem Schlimmsten rechnen. Das wusste er. Und dann sagt er, will ich von Jerusalem zu euch nach Rom kommen, um von Rom endlich nach Spanien zu gehen, um dort wieder neue Gemeinden zu gründen. Und das alles ohne Bahn. Vielleicht ist der Gescheiter ohne Bahn. Und als die Juden ihm nachstellten, als er nach Syrien abfahren wollte, entschloss er sich, über Mazedonien zurückzukehren. Jetzt ist der Winter vorbei, die Schiffe fahren wieder und Paulus erfährt von einem Anschlag. Ich weiß nicht, ob der im Hafen stattfinden soll oder auf irgendeinem Schiff. Aber er sagt, okay, wenn es in diese Richtung nicht geht, dann gehe ich halt in die andere Richtung und nehme wieder den beschwerlichen Fußweg in Kauf. Und das imponiert mir. Denn bei mir selber und auch in der Gemeinde heute finde ich diese Beweglichkeit oft nicht. Da klappt vielleicht irgendeine Unternehmung, die wir geplant haben, die klappt vielleicht nicht. Und dann sagen wir ganz schnell, dann blasen wir halt die ganze Geschichte ab. Vielleicht haben sie das zum Paulus auch gesagt. Gell? Paulus, blas doch deine Reise nach Jerusalem einfach ab. Dass sie dir jetzt nachstellen wollen, das könnte doch ein Zeichen dafür sein, dass Gott dich jetzt nicht dorthin schickt. Aber der Paulus denkt, wenn der eine Weg nicht geht, dann nehme ich den anderen Weg. Erst wenn mir Gott alle Wege verbaut, dann kann ich auch mal ans Abblasen denken. Und solche Geschwister brauchen wir dringend in unseren Gemeinden. Solche Geschwister brauchen wir in Traunreuth und in Tittmoning. Geschwister, die dann noch anspornen, wenn andere längst aufgeben wollen. Und sagen, jetzt hat's doch keinen Sinn mehr. Die dann noch anspannen, die dann noch andere Wege aufzeigen, neue Wege aufzeigen und sagen, mach doch weiter. Ich bin selber kein so Anspanner und ich brauche solche, die mich dann wieder anspannen, um aus der negativen Haltung rauszukommen. Als Gemeinde stehen wir immer in der Gefahr, dass wir stehen bleiben. Dass wir sagen zum Beispiel, das haben wir schon immer auf diesem Weg gemacht und wenn es auf diesem Weg nicht klappt, dann lassen wir es sein. Ein Christ, der was mit Jesus erleben will, der muss beweglich sein. Und eine Gemeinde, die wachsen will und die in der Welt etwas bewegen möchte, die muss auch beweglich sein. Nur ein Schiff, das sich bewegt, kann man steuern. Und wo sehen wir diese Beweglichkeit hier in diesem Text noch? In Vers 4 heißt es, es begleiteten ihn aber bis nach der Provinz Asia, der Sopater von Beröa, von den Thessalonikern Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus, aus Asia aber Tychikus und Trophimus, 7 Gefährten. Paulus reist nicht allein, sondern mit einem ganzen Team. Und es sieht fast so aus, als ob dieses Stellvertreter sind von all den Gemeinden, wo Paulus in den ersten 3 Missionsreisen seinen Dienst hat. Da sind Repräsentanten dabei aus Mazedonien, aus Galatien, aus Asia und vielleicht ist Paulus selber der Repräsentant von Griechenland, von Korinth. 7 Männer aus ganz unterschiedlichen Gegenden sind hier mit Paulus und den anderen unterwegs. Und ich denke, das war ein großes Zeugnis. Einmal bezeugen sie die Einheit der Gemeinde in Europa und in Asien. Und dann bezeugen sie, wie fruchtbar die Missionsarbeit von Paulus war. Und als drittes bezeugen sie, wie beweglich sie sind und wie missionarisch sie als junge Gemeinden schon unterwegs sind, obwohl diese Gemeinden noch nicht länger wie 10 Jahre alt sind. Und von diesen heißt es jetzt in Vers 5, diese gingen voraus und warteten auf uns in Troas. Und in Vers 6, wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab. Hier ab Vers 5 und 6 ist der Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte, wieder dabei. Denn hier wechseln die persönlichen Fürwörter plötzlich wieder in die erste Form Plural. Das heißt, die Form sie fuhren, die wir vorher jetzt immer gelesen haben, wird jetzt wieder zu der Form wir fuhren. Also ist der Lukas ab jetzt wieder persönlich dabei. Das letzte Mal haben wir den Lukas gesehen in Apostelgeschichte 16 bei der Frau mit dem Wahrsagegeist in Philippi. In Apostelgeschichte 16, Vers 16 heißt es, es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, also wir, dass uns eine Magd begegnete, die hatte einen Wahrsagegeist. Hier war der Lukas dabei. Dann kommt Paulus ins Gefängnis, der Kerkermeister bekehrt sich, am nächsten Tag ziehen sie wieder ab und dann heißt es, sie aber reisten weiter nach Thessalonik. Also gehen wir davon aus, dass der Lukas in Philippi blieb. Und bei der zweiten Missionsreise. Und jetzt ist Paulus auf der Rückreise von der dritten Missionsreise und er kommt wieder nach Philippi und plötzlich wechselt die unpersönliche Form wieder in die persönliche Wir-Form. Scheinbar entschließt sich der Lukas, jetzt gehe ich wieder mit Paulus. Und er geht mit ihm nach Jerusalem und von dort sogar ins Gefängnis nach Rom. Vielleicht könnt ihr das eine wahrnehmen, da bewegt sich einiges in diesem Abschnitt in Kapitel 20. Da bewegen sich Füße von Menschen. Da bewegen sich Münder, die ermahnen und aufbauen und unterweisen. Da bewegen sich Pläne in den Köpfen vorwärts und rückwärts. Und da bewegt sich Geld. Die hatten ja eine Menge Geld dabei, für die Gemeinde in Jerusalem. Ein Punkt, warum die Gemeinde Jesu in den ersten 100 Jahren so rasant gewachsen ist, das ist mit Sicherheit der, weil die Gemeindeglieder so beweglich waren. Vor ein paar Tagen waren ein paar Leute vom Missionsboden da, die würden sagen, habt ihr nicht 4, 5 Brüder, die mal mitkommen für eine Zeit. Etliche Studenten hätten die Zeit vielleicht, aber wir haben die Beweglichkeit nicht mehr. Wir hängen oft so fest in unserer Trägheit. Und dabei sind wir vielleicht grundsätzlich gar nicht träge. Wie selbstverständlich bringen manche vollen Einsatz für ihr Hobby, für ihren Sport oder für ihren Arbeitgeber. Nächste Woche Nachtschicht, ja, geht klar, Chef, mach mal. Ja, zurzeit ist es eng, Überstunden, okay, bin ich auch dabei. Und wenn wir auf Seminare und Fortbildungen geschickt werden, klar, da sagen wir auch nicht nein. Habe ich alles auch getan. Aber was tut der Arbeitgeber für dich? Das bisschen Geld. Und was tat der Herr Jesus für dich? Er lebte sein Leben hier auf der Erde und er starb sein Leben hier auf der Erde qualvoll nur für dich. Und im Vergleich zu dem, was dir dein Arbeitgeber gibt, ist das, was wir dort einsetzen an unserem Arbeitsplatz, doch nur ein Bruchteil von dem, was wir dort tun, ein Vielfaches mehr als das, was wir einsetzen hier für die Gemeinde. Ich möchte hier gar niemanden anklagen, aber nur mal die Gemeinde damals und die Gemeinde heute gegenüberstellen. Und jenen, die so schnell sind am Jammern über die Gemeinde, weil sich in der Gemeinde nichts bewegt, und sagen, Mensch, die Gemeinde ist so lahm, einfach mal die Frage auch stellen, wie steht's denn um deine eigene persönliche Beweglichkeit für die Sache Jesus? Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde, BZA, wir sind immer noch beim B. Eine lebendige Gemeinde ist beweglich. Und ich glaube auch gar nicht, dass wir hier in Traunreuth so unbeweglich sind. Letzte Woche war Missionstag in Burghausen und da war ein großer Teil von uns vertrieben. Woche vorher war Stadtfest in Traunreuth. Gestern war Stadtfest in Tittmoning und da haben wir nicht nur Puppen bewegt. Im Herbst stehen 2 Container auf dem Stadtplatz in Traunreuth, wo wir uns auf die Menschen in Traunreuth zubewegen wollen. In 2 Wochen haben wir Zeltlager, wo 20 Mitarbeiter hier von der Gemeinde im Einsatz sind, 4 Tage lang auf dem Zeltplatz verbringen, um Kinder zu bewegen. Paul und Steffi bewegen sich von unserer Gemeinde Richtung Rumänien. Und immer wieder bekomme ich Anrufe, die mich bewegen, gell? Und Postkarten und kleine Briefe. Und da merke ich, so unbeweglich ist unsere Gemeinde nicht, wie es manche vielleicht manchmal meinen. Und trotzdem muss sich jeder Einzelne fragen, wo bin ich denn noch konkret in Bewegung für Jesus? Das war B, Beweglichkeit, und jetzt kommt Z. Z wie zielorientiert. Eine lebendige Gemeinde ist zielorientiert. Wie der Hans vorher sagte, wer das Ziel nicht kennt, der wird den Weg auch nicht finden. Das heißt, zielorientierter Mensch, der hat die richtigen Prioritäten. Und damit komme ich jetzt zum 2. Abschnitt in der Apostelgeschichte, den wir heute gelesen haben. Im 1. Abschnitt geht es auch um Zielorientiertheit. Der Paulus weiß, wo er hin will, gell? Er weiß, er will nach Jerusalem, er will nach Rom und er will nach Spanien. Aber ich möchte jetzt aus den folgenden Versen im 2. Teil nur eine ganz bestimmte Sache beleuchten. Ich lese nochmal die Verse 6 bis 12. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote, wir, das bedeutet mindestens Paulus und Lukas. Wir aber fuhren nach den Tagen der ungesäuerten Brote von Philippi ab und kamen in 5 Tagen zu ihnen nach Troas, wo wir uns 7 Tage aufhielten. Am 1. Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen. Und der 1. Tag der Woche ist nicht der Sabbat. Es war der 1. Tag der Woche, sondern es war der Sonntag. Und an diesem Tag trifft sich die junge Gemeinde in Troas zum Gottesdienst beziehungsweise zum Brotbrechen. Das gehört zusammen. Womöglich hat Paulus und Lukas absichtlich eine ganze Woche gewartet, um bei diesem Gottesdienst noch mit dabei zu sein. Dann lese ich weiter. Da unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tage abreisen wollte, und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren, und ein junger Mann namens Eutychus bedeutet wörtlich übersetzt Glückspilz, saß am Fenster. Der sank in einen tiefen Schlaf. Während Paulus weiterredete, fiel er vom Schlaf überwältigt vom 3. Stock hinab und wurde tot aufgehoben. Da ging Paulus hinab, warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach: Macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf, brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach, und zog dann fort. Paulus erweckt einen Toten wieder zum Leben. Und wir sagen alle: Wow, stark. Aber was macht der Lukas damit? Er berichtet völlig gefühllos und staubtrocken. Wie er erzählt, gell? Also Paulus predigt, ein Junge fällt aus dem Fenster, der Paulus erweckt ihn wieder zum Leben, geht wieder hoch und predigt weiter. Der Lukas erzählt es so, als ob das alle Tage mal passiert. Der Carsten Hemberger schreibt, das Ganze klingt fast wie ein Kochrezept. Man nehme das und das und das und das und dann das. Fertig. Warum? Wenn wir die Bibel lesen, dann sollten wir immer eines bedenken. Was ist jetzt wirklich wichtig in diesem Text? Was ist die Hauptsache und was ist die Nebensache? Was uns sofort wahrscheinlich wichtig ist hier in diesem Text, ist das Wunder, gell? Mit einer von den Toten auferweckt. Da ist eine Gemeinde versammelt in einem Haus, das sah vielleicht ähnlich so aus wie auf dem Bild. Es war sicherlich das Haus von einem Reichen. Jetzt müsste das Bild kommen. das Haus von einem Reichen, dort im dritten Stock. Und dort trifft sich die Gemeinde nach einem anstrengenden Arbeitstag. Zum Gottesdienst bzw. zum Brotbrechen. Und da heißt es in Vers 7, der Paulus unterredet sich mit ihnen und er predigt auch und er zieht die Rede hin bis Mitternacht. Und Lukas, der anwesend war, der bemerkt die vielen Lampen in diesem Saal da oben. Das ist zum einen ein Hinweis, dass der Saal voll war, wo viele Leute da, viele Lampen, aber auch ein Hinweis, dass die Luft wahrscheinlich stickig wurde. Und vielleicht hat sich deswegen dieser junge Mann Eutychus ans Fensterbrett gesetzt. Aber vielleicht saß er auch schon vorher dort, weil es für Jungs in seinem Alter einfach lässig ist, auf dem Fenster zu sitzen und ist er auf der Bank wie jeder andere. Jedenfalls sitzt er dort und so nach 4-5 Stunden schläft er ein. Übrigens gebraucht der Lukas zwei Worte für ihn. Im ersten sagt er junger Mann und im zweiten, im Vers 12, bedeutet das Wort einen Jungen zwischen 8 und 14 Jahren. Also es war in unseren Augen wahrscheinlich eher noch ein Kind, beziehungsweise Teenie. Also wie schon gesagt, er sitzt dort, beziehungsweise er saß dort bis zu dem Zeitpunkt, wo plötzlich jemand seinen leeren Platz bemerkt. Oder bis sie in der Gemeinde den dumpfen Aufprall von einem Körper auf dem harten Boden hören. Die Andacht war natürlich unterbrochen, alle stürmen hinab. Und in Vers 9 heißt es dann nur noch, er wurde tot aufgehoben. Das heißt hier nicht, er wurde wie tot aufgehoben, sondern er wurde tot aufgehoben. Lukas, der Arzt, berichtet es so. Und dann lesen wir in Vers 10, da ging Paulus hinab, wahrscheinlich später, und warf sich über ihn, umfasste ihn und sprach, mach keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und er ging wieder hinauf und brach das Brot und unterredete sich mit ihnen. Das Wunder wird hier mit nur einem ganz kurzen Vers beschrieben. Und deshalb gehe ich davon aus, dass das Wunder hier in diesem Abschnitt gar nicht das Wichtige ist, sondern nur Nebensache. Auch wenn in der Überschrift steht Auferweckung des Eutychus. Ich denke, das Wunder hier ist nur Nebensache. Das Wichtige hier in diesem Text ist vielmehr das Reden des Paulus zur Gemeinde. Es heißt, der Paulus redet, er unterredet sich vorher, dann dehnt er die Rede aus bis Mitternacht, dann redet er, als der Eutychus einschläft und er redet noch, als er hinunterfällt und dann unterbricht er kurz, er geht wieder hinauf und unterredet sich wieder. Das Wunder, das uns immer als erstes auffällt, wird nur in einem einzigen Vers erwähnt. Aber drei der vier Paulus-Verse in diesem Text betonen sein Reden. Meine Frage ist, was war das Ziel, was war die Priorität des Paulus an diesem Abend? Oder eine weitere Frage wäre, was ist das Ziel, was ist die Priorität des Paulus, wenn du die ganze Apostelgeschichte durchliest? War es das Ziel des Paulus, Wunder zu wirken? Da komme ich nie und nimmer drauf. Der Paulus wusste ganz genau, Heilung ist gut, aber Heilung ist nur für dieses Leben. Aber die Unterweisung im Wort, die Ermahnung, die Zurechtbringung, die Predigt, die zielt auf das ewige Leben. Und das hat Gewicht. Und deshalb bin ich persönlich auch so skeptisch gegenüber großen Heilungsveranstaltungen. War ich früher auch oft dabei. Aber heute bin ich darüber skeptisch, weil dort oft wichtige Prioritäten verschoben werden. Ich glaube, viele Prediger heute hätten, wenn sie die Situation damals in Troas so miterlebt hätten, die hätten das ganz anders benutzt. Die hätten wahrscheinlich gesagt, schaut die Macht Gottes. Er hat einen Toten auferweckt, das größte aller erdenklichen Wunder. Heute ist ein Tag der Kraft Gottes. Wir trommeln jetzt alle Kranken zusammen, legen die Hände auf, nutzen die Kraft des Paulus und beten füreinander. Und viele werden gesund. Vers 11. Und Paulus ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach. Paulus war ganz klar zielorientiert. Und sein Ziel war die Verkündigung des Evangeliums und die Unterweisung der Jünger. Und sollten wir es uns als Gemeinde dann erlauben, irgendeine andere Hauptpriorität zu setzen? Der Auftrag, den Jesus der Gemeinde gab, bis er wiederkommt, der ist ganz klar und er steht bis heute. Und der heißt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie und lehrt sie halten, alles, was ich euch befohlen habe. Sicherlich geht es dann nicht nur ums Lehren, sondern auch um das Halten und die Fülle von aller Lehre ist die Liebe, die wir untereinander haben sollen. Aber das ist der Hauptpunkt, weil es hier um die Ewigkeit geht. Und wir sind für die Ewigkeit geschaffen und nicht für dieses kurze Leben hier auf dieser Welt. Das Kennzeichen einer erwachsenen Gemeinde, BZA. Erstens beweglich, zweitens zielorientiert. Und jetzt fehlt noch das A und das A steht für ausdauernd. Und auch die Ausdauer einerseits von Paulus als auch von diesen jungen Gemeindegliedern fällt mir in diesem Abschnitt auf. Offenbar reicht es nicht, dass der Paulus seine Predigt bis Mitternacht ausdehnt, beziehungsweise bis zum ersten Todesfall. Na, der macht nach Mitternacht doch glatt weiter. Bis zum Morgenanbruch. Das war ein Unterweisungsmarathon, gell? Und das, obwohl der Paulus einen so beschwerlichen Fußmarsch vor sich hat am nächsten Tag. Und das, obwohl die Leute in Troas am nächsten Tag wieder alle in die Arbeit müssen, beziehungsweise am gleichen Tag. Der Sonntag war übrigens auch überhaupt kein Feiertag. Die Gemeinde traf sich entweder früh am Morgen um 5 Uhr schon vor der Arbeit oder spät abends nach Sonnenuntergang nach der Arbeit, um diesen Gottesdienst zu feiern. Und im Römischen Reich gab es auch keinen freien Tag während der Woche, so wie das Vorrecht die Juden hatten durch Gott mit ihrem Sabbat. Die haben jeden Tag gearbeitet, von Montag bis Sonntag. Und weißt du, wie das bei uns in Traunreuth abgelaufen wäre bei so einer Abendveranstaltung? Ich denke jetzt nur laut, gell? Also ich denke, wahrscheinlich würde der Prediger das meiste Fett abbekommen. Ich habe es doch schon so oft gesagt, der Schorsch, der predigt einfach zu lang. Jetzt haben wir den Mist. Das ist nicht das erste Mal, dass einer eingeschlafen ist. Aber jetzt haben wir auch noch einen Todesfall. Gell? Sowas musste einfach mal passieren. Hoffentlich lernt er endlich mal draus. Und wahrscheinlich hätte der Schorsch draus gelernt, aber der Paulus hat nicht draus gelernt. Und er ging wieder hinauf und brach Brot, aß und unterredete sich noch lange mit ihnen, bis der Tag anbrach. Kennzeichen einer wachsenden Gemeinde. Beweglich, zielorientiert, ausdauernd. Vielleicht ist das Ganze hier eine Art Kreislauf, aber ich glaube, ganz wesentlich ist das Z in der Mitte. Wenn du als Christ genau weißt, wofür du lebst, wenn wir als Gemeinden genau wissen, wofür wir leben, dann bringt uns das in Bewegung. Und dann setzt es auch neue Kräfte in uns frei zum Weitermachen. Aber wenn ich das Ziel aus den Augen verliere, dann verliere ich die Bewegung, dann verliere ich die Kraft. Der Paulus kann es am besten selber sagen in Kolosser 1, Vers 28 und damit schließe ich ab. Er sagt, ihn, Jesus, verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Das ist mein Ziel. Und das ist unser Ziel. Und dann sagt er weiter in Vers 29, dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Er sagt, dafür arbeite und ringe ich, das heißt, das setzt mich in Bewegung. Und dann sagt er, mit einer Kraft, die in mir wirkt, das sagt er, das bewirkt Ausdauer. Aber wesentlich ist das Ziel, für das ich arbeite. BZA. Möchtest du für deinen Herrn, der in diese Welt gekommen ist, um für dich zu leben, um für dich zu sterben, möchtest du für ihn beweglich sein, zielorientiert und ausdauernd? Ja. Preis den Herrn. Ich denke, dann nehmen wir uns einfach noch eine Minute Zeit, wo jeder das im Stillen dem Herrn auch so sagen kann. Wo er vielleicht auch sagen kann, Herr, ich bin von diesem Ziel abgekommen. Ich habe an Bewegung verloren und mit meiner Ausdauer ist es auch nicht mehr weit her. Bitte mach mir das Ziel wieder neu deutlich. Sagen wir es einfach jeder persönlich im Gebet dem Herrn. Ich schließe dann nochmal ab mit Gebet.